The Last Voice, der Podcast, Staffel 2, Aufbruch, Episode 17.
Marlene.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3.
So,
1,
die
2,
waren
3.
Aus irgendwelchen Gründen aus. Setzen Sie an.
Hörst du mich denn wieder? Hörst du mich?
Nein.
Hm.
Warum geht das nicht? Na toll.
Vielleicht nochmal neu verbinden.
Kopfhörer, jetzt.
1, 2, 3. Als großer Freund der Primzahlen ist mir die 17 natürlich eine sehr liebe Episode, die wir heute aufnehmen. Heute ist Marlene mein Gast bzw. meine Gästin. Hallo Marlene.
Hi Stefan, ich freue mich, mit dir die 17 zu machen.
Ich
ist mir
mich
nicht aufgefallen, dass es eine Primzahl ist, aber gut, dass du sagst.
Ja, Primzahlen sind supi. Und du gehörst zu den Gästinnen, wo ich ganz klar sagen kann, uns verbindet schon echt eine fette Sympathie, aber bisher wenig tiefe Gespräche. Das heißt, das ist ein bisschen spannend zu gucken, an welchen Themen wir uns begegnen, wo wir gemeinsam abtauchen oder wo wir uns vielleicht gar nichts zu sagen haben.
Wir gucken einfach mal.
Wir gucken einfach mal. Du hast dir Flut 17 angehört, die heißt...
Ja. Moment, weiß ich gerade nicht.
Geh mir aus dem Weg, ne?
Geh mir aus dem Weg, genau. Ich habe es immer vergessen.
Geh mir aus dem Weg.
Geh mir aus dem Weg, ja.
Das ist
genau,
der
damit
Titel.
Endet es, glaube ich, ne?
Ganz oft ist das der Titel auch am Ende, aber nicht immer. Und wie viele vor dir wurdest du konfrontiert mit Sätzen, Phrasen, Provokationen, Gedanken, Bildern in Worten? Und ich starte den Aufbruch immer damit, dass ich dich jetzt frage, was ist bei dir hängen geblieben? Was hat sich verfangen? Worüber möchtest du heute in dieser Episode mit mir reden?
Ah, es sind so ein paar Sachen hängen geblieben, die ich spannend fand und wo ich dachte, da will ich auch noch mal nachfragen, die ich für mich selber ganz spannend fand, aber wo ich auch einfach neugierig geworden bin. Wie kommt das zu Stefan? Also zum Beispiel, lass uns doch mal starten mit, was hat das mit dem Tourette auf sich?
Du musst, weil wir müssen ja davon ausgehen, dass nicht alle die Flut 17 gehört haben. Zitier mal eins. Kannst du das?
Ja, das ist irgendwie nur so ein Stichwort, was mehrfach auftaucht. Sex-Tourette, sagst du. Und Vernissage-Tourette. Und Barbecue-Tourette. Und dann
Marathon-Tourette.
Marathon-Tourette auch, genau. Mhm. Das ist das vierte. Ich glaube, es taucht viermal auf. Und dann sagst du jeweils hinterher noch einen Satz, was dann der Tourette-Satz wahrscheinlich ist.
Klar.
Wie kommt es dazu?
Tourette, das kann ja jeder.
Ja, genau.
Ja.
Genau.
Ich komme dazu, weil eins ist mir eingefallen, aufgefallen. Ach so, Marathon-Tourette ist sehr schön. Marathon-Tourette, ich warte im Ziel auf dich.
Ja.
Ja, das ist, ja, sowas passiert eben, ne, wenn ich mit dem Michael oder mit anderen laufen gehe, dass Michael eben andauernd im Ziel auf mich wartet und das er noch vorher sagt. Und dann stehst
okay.
du da, 100 Tage hast du trainiert und fühlst dich in der Form deines Lebens und stehst am Start eines Marathons und dann sagt dein Freund zu dir, ich warte im Ziel auf dich.
Ja, danke
ja,
auch.
Danke auch, genau.
Und
gemerkt für die Flut. Und dann dachte ich, ach, das gibt's bestimmt auch. Und dann, naja gut, Vernissage-Tourette, das kann ja jeder, ist ja einfach, ne? Also das liegt ja nahe. Ja, damit macht man dem Gegenüber schon das ganz schön madig, was gerade passiert.
Und was ist es mit dem Barbecue-Tourette?
Barbecue-Tourette, Fleisch ist tot. Damit, ja, und damit ist natürlich auch das Thema für die nächste halbe Stunde möglicherweise gesetzt, wenn du als Vegetarier oder vielleicht sogar Veganerin ja am Grill stehst, wo die alten weißen Männer sich ihr halbes Fleisch grillen und du sagst, Fleisch ist tot.
Ich bin tatsächlich keine Vegetarierin oder Veganerin, auch wenn wir uns eigentlich, also wir ernähren uns fast ausschließlich vegetarisch. Fleisch kommt bei uns sehr selten auf den Tisch. Wir haben das mal ausgerechnet. Eine Familie mit 4 sind wir ja. Und wir essen zu viert im Jahr wesentlich weniger. Ich glaube, ungefähr die Hälfte an Fleisch, die der durchschnittliche Deutsche so ist. Und Betonung ist dann auch auf der Deutsche.
Ja, ich mache das ja jetzt seit 5-6 Jahren, dass ich kein Fleisch mehr esse. Und bei mir ist es im Wesentlichen System- und Kapitalismuskritik. Und die ganze Industrie kriegt von mir einfach keinen Euro mehr.
Ja, kann ich gut verstehen. Kann ich sehr gut verstehen. Wenn wir Fleisch essen, dann kommt es auch nicht irgendwo aus dem Supermarkt, sondern von unseren Freunden, von Leuten, die wir kennen, die Fleisch produzieren. Also hier in Paderborn dann zum Beispiel vom Fausthof.
Ah ja, okay.
Es ist jedenfalls ziemlich abstrus, dieser Fleischkonsum in Deutschland. Ja. Das ist einfach so. Und ja. Da habe ich gerade einen Punkt, der gerade dazu passt aus deinem Podcast, nämlich das Stichwort Kaufen ist Leben. Das sagst du irgendwo. Das passt ja jetzt ganz gut eigentlich dazu. Kaufen ist Leben. Das klingt super kapitalistisch. Erzähl mal ein bisschen was dazu.
Das ist überrascht mich gerade, dass das jetzt erst kommt, weil das ist so ein geflügeltes Wort, das ich so mit Ironie oder Sarkasmus, allerdings auch mit Selbstbezug seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten vor mir hertrage. So, wenn man durch Paderborn, durch die Innenstadt geht und man sieht sie eben alle ihre Tüten tragen, dass man die Idee hat, sie sind jetzt gerade echt lebendig. Ja, sie sehen, nehmen ihre 100 Euro oder 50 Euro Scheine, gehen in die Stadt und werden dadurch lebendig, dass sie konsumieren. Und das ist seit ganz, ganz langer Zeit so ein geflügeltes Wort, das ich dann entweder denke oder manchmal auch laut sage. Konsum ist schon für viele Menschen Leben, ne? Dass man sich belohnt mit irgendetwas, weil man sich was kauft, anstatt mit einem Waldspaziergang oder mit einem guten Gespräch.
Ja, ich glaube, das ist wirklich oft so dieses, jetzt habe ich irgendwie was Besonderes geleistet oder irgendwas erreicht oder so und jetzt gönne ich mir was und gehe shoppen.
Genau.
Das haben, glaube ich, echt viele Leute. Das ist ziemlich abstrus eigentlich.
Es ist abstrus, wobei, also zumindest was mich angeht, man ehrlich sein muss, das ist mir auch nicht ganz fremd.
Ich
in einer guten Laune sage, jetzt ist der Tag, an dem ich mir wirklich auch die neue Laufuhr gönne, weil ich vor Michael im Ziel war und auf ihn gewartet habe.
Sehr gut.
Sehr gut.
Das nächste Tourette geht dann auf dich.
Das nächste Tourette geht auf mich, aber ich habe die schöne neue Laufuhr.
Ja. Ne?
Aber
nicht fremd. Ich kenne das schon auch, aber bei mir war es immer ein bisschen anders gelagert, weil ich von Kindheit und Jugend an haben wir einfach ganz viel, meine Familie, auf Flohmärkten gekauft. Ja? Das war so ein Ding bei uns. Also ich habe schon so als Jugendliche meinen jugendlichen Shoppingwahn auf Flohmärkten gestillt, also mit Secondhand-Klamotten. Und klar, ich meine, ich bin in den 90ern groß geworden. Sicher war ich auch mal bei New Yorker oder bei H&M. Wir sind dann nach Hannover gefahren aus der Lüneburger Heide zum Shoppen. Aber ich glaube, das war so ziemlich marginal bei mir, so verglichen mit anderen. Ich habe immer schon super viel Secondhand-Klamotten gekauft und hatte da auch nie ein Problem mit. Also man hört jetzt, wenn man jetzt eigene Kinder hat und sich mit anderen Eltern unterhält, dann kommt ganz oft irgendwann so dieser Punkt, wo es dann auch ums Thema Klamotten geht. Dann sagen die irgendwann, ich habe früher auch immer ganz viel Secondhand gekauft, als sie noch klein waren. Aber dann, irgendwann kommt der Punkt, da wollen die dann die Markenklamotten. Weiß ich nicht. Unser Großer ist jetzt 11, ist auf jeden Fall noch nicht so weit. Und ich habe das Gefühl, dass der auch sehr so reflektiert ist, dass der das gar nicht will. Also er äußert es tatsächlich schon und sagt, Mama, Marken sind mir nicht so wichtig. Ich will das, was schön ist, was mir gut gefällt. Ne? Und das kann auch immer noch Secondhand sein. Ich meine, er hat es halt auch vorgelebt bekommen. Ich habe das damals komplett durchgezogen. Ich bin mit den wildesten Sachen in die Schule gegangen. Barfuß in Batik-Schlaghose. Auf dem Dorfgymnasium.
Auch mit einer Protestnote?
Ja, irgendwie schon. Das Überraschende war aber, das war für mich damals jedenfalls überraschend, meine Lehrer hat das überhaupt gar nicht gestört. Ne? Also die haben das so hingenommen. Ich habe auch nicht weit weg von der Schule gewohnt, also barfuß zur Schule gehen war jetzt keine Wanderung. aber es gab tatsächlich einige Mitschüler, die haben sich richtig provoziert gefühlt. Und das hat mich damals überrascht, also dass so eine einfache Sache wie keine Schuhe anzuziehen, Gleichaltrige, vielleicht so 15-Jährige, so provozieren kann. Es hat mich jetzt nicht getroffen oder so. Ich bin, hab da standgehalten, aber die fanden das richtig, richtig seltsam.
Ja, aber eine Erklärmöglichkeit wäre ja zum Beispiel, du bist ganz klar erstmal aus dem Standard, aus dem Muster ausgebrochen. Damit bist du eine Abtrünnige, weil du den Standard verrätst. Wäre ein Erklärmuster, das zweite Erklärmuster. Du hast den Mut, aus dem Muster auszubrechen und sie sind total neidisch, dass du mutig bist und sie haben den Mut selber nicht. In irgendeiner Weise eben aus dem gesellschaftlichen Muster auszubrechen und das würde das ja auch schon begründen. Ich muss übrigens nochmal auf einen Sohn zurückkommen, der lange Secondhand trägt und das vielleicht, weil er es vorgelebt bekommt, weitermacht. Es kann auch genauso gut sein, dass das die Disziplin ist, indem er euch als Eltern irgendwann sagt, ich mache es ganz anders als ihr, weil ich bin jetzt pubertär und ich muss mich an ein, zwei Stellen ganz klar von euch abgrenzen, damit ihr mich auch mal so richtig, richtig doof findet.
Das kann durchaus noch kommen, ja.
Da, also das Alter haben wir ja noch nicht. Ja, dann kommt Karl Kani oder irgendwas anderes plötzlich oder dann müssen es die Nike-Schuhe sein, ja.
Ja, ja. Ja, es spielt ja tatsächlich Basketball und Schuhe ist da ja so ein Riesenthema. Aber Schuhe ist, glaube ich, so das, wenn es irgendwas ist, dann ist es Schuhe.
Ja, da würde ich als Läufer dann sogar noch dazugeben, dann ist sogar auch Secondhand vielleicht auch gar nicht. Also da müssten sie schon richtig gut sein, weil man steht ja wirklich auf den Sohlen und gute Schuhe sind schon wirklich auch eine gesunde Sache.
Auf jeden Fall. Schuhe ist auch tatsächlich das, wo ich immer eine Ausnahme gemacht habe, ja, mit dem Secondhand-Kaufen.
Ja, Kauf
ja, aber
Leben.
Was du gerade sagst mit, dass diejenigen, die sich provoziert gefühlt haben, nicht ausgebrochen sind, ich glaube, das stimmt. Also das waren halt die Konformisten,
ja,
die irgendwie auch immer so im Rahmen geblieben sind, sehr stark. Das stimmt wahrscheinlich. Und in den Rahmen gepasst habe ich damals schon nicht. Also da war ich immer zumindest so teilweise raus und vielleicht war ich deswegen eh schon so eine Art lebendige Provokation, keine Ahnung.
Marlene ist Leben. Statt kaufen.
Na, also kaufen bin ich auf jeden Fall nicht.
Ja. Komm, hast du noch was?
Ja, lass mich kurz gucken. Ich habe mir ein paar Sachen notiert. Die Welt ist schwer zu ertragen für jemand, der alles richtig macht. Was ist denn richtig, Stefan?
Ja, das in diesem Aphorismus ist es ja die Person selbst, die das beurteilt. Das ist ja jemand, der von sich selber denkt, er mache alles richtig. Also stell dir mal vor, du würdest denken, ich bin wirklich richtig gut drauf und ich mache alles gut und richtig und bin sowieso die beste Marlene, aber auch die beste Mama und die beste Bürgerin und die beste Unternehmerin, die beste Konsumentin, aber auch die beste Politikerin und dann gehst du raus in die Welt. Das muss ja schwer zu ertragen sein.
Auf jeden Fall. Also so ein richtig ist sowieso eine Kategorie, die es für mich irgendwo nicht gibt, ne? Weil wir Menschen, wir sind irgendwie so, wie sagt man, so eitel, ja. Wir glauben, wir sind diejenigen, die es richtig machen, ne?
Ja, und wir haben auch die Welt verstanden und die Welt ist ja gar nicht mehr so wie vor 50, geschweige denn vor 100 Jahren oder auch nur vor 200 Jahren. Und die kleine kurze Spanne, die wir jetzt hier im Wohlstand als Nachkriegs-Nachgeneration erleben, ist wirklich auch nur ein Funken in der Geschichte der Menschheit und dann zu glauben, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen hätten, weil die Welt nun mal so tickt, wie wir sie gerade wahrnehmen, ist totaler Quatsch.
Ja, ist für mich die wahre Verrücktheit. Also das zu glauben, dass wir alles im Griff hätten und wissen, wie es funktioniert, also das war etwas, das hab ich noch nie verstanden. Wie können Menschen rumgehen und die Natur angucken und sehen, was um uns rum für Prozesse laufen? Und glauben, sie könnten eingreifen und es besser machen. Das ist noch nie in meinen Kopf gegangen. Das finde ich, ist der wirkliche Wahnsinn.
Genau, das ist vollkommen verrückt. Das erinnert ja schon fast an den Gottkomplex, dass wir Menschen sagen, wir haben alles verstanden, wir wüssten genau, wie alles funktioniert, könnten auch allen alles erklären. Aber das letzte Mal, als wir versucht haben, Gott zu sein, sind wir direkt aus dem Paradies geschmissen worden, weil er hat es nicht erlaubt.
Ja, ja, genau.
Ja, und ist auch sehr anmaßend.
Also ich, ein aktueller Punkt, wo ich immer wieder gerade an dieses Thema denke, ist diese Diskussion Nationalpark Egge, ja oder nein, hier bei uns in der Region, ne? Weil einfach ganz vieles von dem, was die Leute, die den Status quo behalten möchten, sagen, hat halt damit zu tun, dass sie die Dinge im Griff behalten möchten und nicht es loslassen und es werden lassen wollen. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz guter Punkt, weil im Endeffekt ist das einer der Wege, die wir gehen können, um noch ein bisschen was zu ändern, was die Natur, was das Klima angeht, Landstriche sein zu lassen und wieder zu dem werden zu lassen, was sie vielleicht mal gewesen sind, sich selbst verändern zu können, also Moore zum Beispiel, Wiedervernässung von Mooren.
In einem Lied der Neubauten kommt eine Zeile vor, die habe ich auch immer wieder im Kopf, eines Tages wächst das Gras auch über diese Stadt.
Das war ganz schnell.
Ja, ja, rasend schnell, wenn man es lässt, sogar in Tschernobyl. Die Natur bahnt sich ja sowieso ihren Weg. Also wenn man jetzt zum Beispiel jetzt das in der Egge sich nicht selbst überlässt, dann passiert es eben in 50, in 100 oder in 200 Jahren. Weil ja. Die Natur hat ja im Übrigen gar kein Problem. Sie hätte noch nicht mal ein Problem, wenn wir mehrere Atomraketen auf den Planeten niederregnen lassen würden, weil dann würde die Natur sich da auch wieder anpassen und weitermachen. Die Menschen hätten ein Problem.
Genau, und das ist halt das, was so viele einfach nicht sehen wollen. Also, dass all diese Maßnahmen, die besprochen werden, da geht es überhaupt nicht um die Welt an sich, um die Natur. Nee, es geht um uns, es geht um unsere Kinder und Enkelkinder und darum, wie wir ein anständiges Leben für die zukünftigen Generationen gewährleisten können. Und ja, also das nicht zu tun, das finde ich immer wieder ziemlich schräg.
Ich bin ganz schnell bei sowas immer bei Kant oder so, dass ich denke, ich muss mich irgendwie doch bestenfalls so verhalten, dass es vielleicht eine Regel ist, unter denen es allen gut gehen wird. Es geht in Richtung Empathie, es geht auch in Richtung Nächstenliebe, so wie es wirklich gemeint ist. Und das Gegenteil davon ist eben wirklich ein ziemlich ungesunder Egoismus. Nur an mich zu denken oder vielleicht nur an mich und meine Sippe. Ja, das ist so, was man bei Donald Trump, finde ich, ablesen kann. Ja, ihm geht es ja nur darum, dass er safe ist und auch noch seine Sippe so mitkommt und alles, was außerhalb des Radius ist, ist ihm im Grunde genommen scheißegal. Und von so einem kann ich natürlich überhaupt nicht erwarten, dass er irgendetwas tut für das Gemeinwohl.
Ja,
null, absolut. Also null, weil er ist eben komplett auf sich bezogen. Und warum Menschen mitunter sehr egoistisch und sehr egozentrisch beurteilen, bewerten und dann auch handeln und warum es eher so Menschen gibt, die vielleicht so wie du jetzt klingst, die sagen, ich habe eigentlich auch wirklich Bock auf das große Ganze und nicht nur auf die Menschen, sondern auch auf den Wald und die Tiere und die Pflanzen. Das läuft meines Erachtens tatsächlich auch wieder darauf zurück, wie wir groß geworden sind und wie unsere Eltern uns gebildet, geprägt und erzogen haben. Und ich glaube, ich habe es schon in einer anderen Folge gesagt, es ist nachweislich so, dass alle Despoten, Diktatoren, alle Scheißväter hatten.
Die Armen.
Ja, aber auch die Scheißmänner.
Und wir Armen.
Ja.
Ja, oh Mann. Ja, es hat ganz viel damit zu tun, wie wir groß geworden sind, das stimmt. Glaube ich auch.
Und ja, und so gehen wir dann eben in die Welt und das nehmen wir dann mit als Wertegerüst oder als Glaubenssätze und verhalten uns dementsprechend und knallen dann eben mit 200 über die Autobahn oder schmeißen den Müll eben mal kurz aus dem Fenster oder gehen eben sofort steil, wenn jemand gendert oder meinen eben, Frauen auf eine nackte Schulter fassen zu dürfen, weil sonst hätte sie sich ja was angezogen oder was auch immer in den Köpfen dieser total Verrückten vorgeht.
Ein Satz, der mir in solchen Situationen, wie du jetzt schilderst, immer wieder in den Kopf springt, ist, das lass ich mir nicht nehmen.
Ja.
Ja, habe ich, glaube ich.
Ich glaube, Christian Lindner, ne?
Ja, ja, der kommt ganz weit nach vorne auf jeden Fall. Vorne, ja. ist so ein Mann, den ich, andersrum, ist ein Satz, den ich irgendwie auch mit Männern in meinem Kopf in Verbindung bringe. Dieser Satz, es ist natürlich irgendwo Quatsch, kann auch eine Frau sagen, aber dieses verbohrte, ich will das haben, von dem ich glaube, es ist mein angeborenes Recht, ja, das ist halt privilegiert, ne?
Oder
das
sogar geerbtes ist, Recht, dann wird es noch verrückter.
Ja, 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 genau. Das lasse ich mir nicht nehmen.
Marathon Tourette, ich warte im Ziel auf dich. Ich habe nichts außer die in der Vergangenheit gelernten Wörter und Worte, um meine Welt zu beschreiben. Meine Welt ist genau so, wie ich sie kennengelernt habe. Manchmal seid ihr mir einfach viel zu viel. Vernissage Tourette, das kann ja jeder. Die Welt ist schwer zu ertragen für jemanden, der alles richtig macht. Barbecue Tourette, Fleisch ist tot. Wie wäre es, wenn wir alle im Hausflur einen Spiegel für unsere Seele hätten, auf den wir immer einen kurzen Blick werfen würden, bevor wir das Haus verlassen? Kaufen ist Leben.
Stefan, da poppt jetzt einer von den Sätzen aus der Flut wieder hoch, aus der Folge. Das passt vielleicht jetzt ganz gut, denn du hast gesagt, manchmal seid ihr mir einfach viel zu viel. Das finde ich, das passt gerade ganz gut, weil manchmal ertrage ich das einfach nicht. All dieses Gesülze und dieser Egozentrismus, der dann ja ganz viel einfach die Debatte im Moment bestimmt, finde ich. Also auch was das Autofahren angeht zum Beispiel, ne? Manchmal seid ihr mir einfach viel zu viel. Wie ist das aufgepoppt in diesem
Podcast? Das ist so eine Alltagswahrnehmung. Das kennt man ja, dass man manchmal voll Bock hat, sich mit Freunden an einen Tisch zu setzen und lange zu plaudern oder vielleicht auf eine Party oder auf noch was Größeres, auf ein Konzert zu gehen, zu einem Fußballspiel, zu einem Schulfest, wo Tag der offenen Tür in der Schule mit den Kids und so, und dann freut man sich drauf, und an manchen Tagen hat man überhaupt keinen Bock, diesen ganzen Menschen da draußen zu begegnen, weil man eben gerade vielleicht wieder in so einer Verallgemeinerungsphase ist und sagt, ey, mein Gott, ihr seid doch alle im selben Hamsterrad, oder euch geht's doch eigentlich nur noch darum, ja, im Sommer wieder euren Pool im Garten aufzufüllen oder sonst was, und dann ist man eben in so einer misanthropischen Phase, nennen wir das hier bei uns zu Hause, dass man sagt, oh, ich glaube, ich bin gerade wieder misanthropisch drauf. Und dann will man eben auch den Gros der Menschen einfach nicht um sich haben. Sie sind dann auch einfach zu viel, weil sie eben in der Masse eben auch verkörpern, was man einfach nicht haben will.
Verstehe. Ja, das kann bei mir tatsächlich auch beides in einem Tag stattfinden. Mhm. Ich verabrede mich und gehe dann dahin und weiß ich nicht, irgendwo Kneipe oder Konzert oder was du jetzt als Beispiel nanntest. Und dann stellt man direkt dort fest, okay, heute eigentlich besser nicht.
In der Folge davor mit der Andrea habe ich über Meditieren gesprochen, auch über Zazen, also wirklich auch in der Stille zu sitzen. Und das, was du eben sagst, wirklich einmal nur für sich zu sein, sich zurückzuziehen, da hatte ich gerade den Gedanken, dass ja ganz, also das machen ja immer mehr Menschen sowas wie eine Therapie oder reden auch darüber oder beschäftigen sich mit sich selbst, während uns eben das Internet und die ganzen Influencer und auch überhaupt alle und die Politiker und dann aber auch noch die Werbung uns die ganze Zeit erzählen will, was wir zu tun haben, wie wir zu sein haben, was uns erfolgreich, was uns schön, was uns sportlich, was uns schlank macht. Und alle reden auf uns ein. Aber dass Marlene vielleicht auch erstmal Zeit damit verbringt, herauszufinden, wer Marlene ist, und Stefan damit Zeit verbringt, wer Stefan ist, zum Beispiel durch Therapie oder ähnliche Selbstfindungsmethoden oder Maßnahmen, um zu gucken, warum ticke ich eigentlich so? Warum gehe ich jedes Mal steil, wenn das passiert? Oder warum begeistere ich mich eigentlich so für dies oder das? Ich glaube, das ganz, ganz wenig. Ich glaube, dass es gut wäre, ich versuche es jetzt mal positiv zu formulieren, wenn mehr Menschen sich auch intensiv mit sich selber beschäftigen würden und ehrlich dabei sind.
Ja, wo du gerade von Meditation gesprochen hast, also meine Erfahrung damit, wenn man es schafft, diese Ruhe zuzulassen und Gedanken kommen und gehen zu lassen und sich nicht dran festzuhalten und einfach zu sein in dem Moment. Also wenn ich das schaffe, dann bin ich hinterher ganz anders da und ganz anders anwesend. Man hat eine ganz andere Ruhe. Ich kann mich viel mehr auf das einlassen, was an Anforderungen da ist. Das ist schon eine gute Sache.
Weil du, und sei es auch nur für einen kurzen Moment, bei dir warst. Also du gehst zu dir zurück, bist ganz bei dir, kommst an einen ruhigen Punkt und kannst dann von Marlene ausgehend auch wieder in die Welt gehen. Sei es an den Tisch mit deinen Kindern und deinem Mann oder sei es auf eine Party oder in einen Arbeitsplatz oder auch einfach nur auf einen Bummel. Aber du warst eben ganz kurz bei dir und hast dann eben wirklich wieder deine stabile Mitte gefunden, um von da aus wieder loszugehen. Und da gehst du immer wieder hin zurück. Vielleicht so eine innere Heimat.
Ich glaube, da können wir noch zu einem Punkt kommen jetzt, der mir aufgefallen ist. Ich kriege den Wortlaut gerade nicht mehr ganz zusammen, aber du sprichst vom Seelenspiegel im Flur.
Oh.
In den man gucken solle.
An den erinnere ich mich nicht. Das ist schön. Sowas mag ich. Ich mag ja auch diese Bilder, die sich manchmal so in der... Ja, sehr schön. Ich lese mal vor, ja?
Ja.
Wie wäre es, wenn wir alle im Hausflur einen Spiegel für unsere Seele hätten, auf den wir immer einen kurzen Blick werfen würden, bevor wir das Haus verlassen?
Um Selbstreflexion geht es.
Um Selbstreflexion, um dann aber auch ein Gefühl dafür zu haben, so kannst du wirklich nicht aus dem Haus gehen, Marlene. Du hast da gerade einen Fleck auf der Seele.
Ah, ja. Was mache ich denn, wenn ich einen Fleck auf der Seele habe und nicht aus dem Haus gehen kann?
Also wer auch immer das sagt, hat ja vielleicht auch gar nicht recht, weil man kann ja auch zum Beispiel mit einem Loch in der Hose auf die Straße gehen oder barfuß in die Schule.
Ja, genau.
Ne? Also ist erstmal diese Stimme liegt vielleicht falsch, aber du könntest ja sagen, oh, meine Seele ist heute ganz schön verknittert, sollte ich die vielleicht nochmal bügeln, bevor ich rausgehe?
Oder lasse ich die Flecken zu, die ja alle anderen auch haben, aber vielleicht nicht sehen.
Genau.
Weil sie keinen Spiegel haben.
Ja. Oder, meine Seele hat ja heute ganz wenig an. Wenn ich so rausgehe, können ganz viele Leute meine Seele sehen. Das will ich nicht. Wir gehen ja auch nicht mit Unterhose aus dem Haus.
Ja. Ich bin ziemlich offen mit dem, wie es mir so geht. Das überrascht Leute manchmal, so im Gespräch. Also diese Smalltalk-Frage, und wie geht's? Wer mir die stellt, der muss mit einer ehrlichen Antwort rechnen. Können nicht alle. Aber ich habe einfach auch keine Lust auf Smalltalk. Was soll der Scheiß? Ich habe da keine Zeit für.
Wie geil. Leben.
Also ja, ich konnte das noch nie. Und je älter ich werde, desto weniger möchte ich mit so einem Unsinn meine Zeit verbringen. Diese Frage, ja, wie geht's? Entweder mache ich's dann und antworte so konform, wie es alle machen, ja, gut. Aber meistens mache ich das nicht und gebe dann etwas preis von mir. Ich denke, dass wenn wir das alle tun würden, dass diese Ehrlichkeit mit dem, wie geht's mir selber, dass dieses Zulassen von, es muss nicht gut sein, dass das, wenn alle das tun würden, das würde uns als Gesellschaft auch gut tun. Ja? Wenn jeder sich zugestehen dürfte, mir geht es heute halt nicht so gut und das ist halt da. Und ich bin aber trotzdem hier.
Das unterschreibe ich grundsätzlich auch, möchte aber ergänzen. Also es gibt, wenn mich jemand fragt, wie geht's dir heute oder wie geht's dir gerade, dann ist das natürlich manchmal wirklich auch einfach echt Interesse an meiner Person und dann weiß ich auch, zum Beispiel, wenn wir uns begegnen würden, dass ich dir sage, boah, gerade gar nicht gut, ja, ob ich jetzt wenig geschlafen habe oder vielleicht gerade keine beruflich oder gesundheitliche Probleme habe, das könnte ich dir dann erzählen und du könntest mir vielleicht ein bisschen tragen helfen oder hättest vielleicht sogar ein paar Trösten oder vielleicht sogar hilfreiche Worte für mich. Es kann aber auch sein, dass es dieses Floskel-Ding ist. Wie geht's dir denn? Geht's euch gut? Und dass man sich gegenseitig sagt, ja klar, geht gut, geht gut, geht gut. Und das ist auch eine angebrachte Form der Kommunikation. Also manchmal gehört sich das.
Es kommt natürlich auf den Kontext an, genau.
Genau. Und dafür muss man den Kontext eben erkennen.
Und genau, aber ich bin tatsächlich, wenn die Situation das zulässt, dann breche ich mit der Konformität manchmal und gehe etwas über die Schwelle. Also ich überfordere die Leute nicht und mache da den Seelenstriptease auf, aber manchmal gehe ich über das, was die Floskel eigentlich zulässt, etwas hinaus und mache einen Raum auf und gucke, was passiert. Weißt du, wie ich es meine?
Weiß ich hundertprozentig, weil ich mache es genau so. Ja, wenn jemand sagt, wie geht's dir denn? Und ich sage so mittel, dann sagst du eben so mittel. Und damit bietest du ja dem anderen an, dass er dann fragt, wieso nur so mittel. Oder er fragt, oder sagt, oh gut. Weißt du? Und dann entscheidet er ja, wie er mit diesem Angebot angeht, vielleicht ein bisschen tiefer ins Gespräch einzusteigen oder mal nachzufragen.
Ja, genau.
In meiner Therapiephase, will ich das mal sagen, habe ich das auch als True Lies kennengelernt, als wahre Lügen. Und dann geht es tatsächlich auch darum, dass man das strategisch so macht, weil es richtig ist. Also dass man quasi die Wahrheit komplett umbiegt, um nach außen hin ein Bild zu wahren oder auch dem Gärtnern gegenüber ein Bild zu wahren, dass er nicht irritiert ist. Ja, ne? Weil nehmen wir mal an, du bist jetzt gerade, läufst Gefahr, eine Diagnose zu bekommen, die wirklich auch echt nicht so schön ist oder so, und es ist jetzt so gerade in der Waage oder so, dann ist es vielleicht auch nicht fair, diese Sorge mit allen Menschen zu teilen, die dir so in der Stadt begegnen. Ja, weil das für die jetzt gerade vielleicht auch zu schwer wäre, das zu tragen, oder sie auch gar nicht damit rechnen, dass du sagst, oh, ich warte gerade auf eine Diagnose und wenn es ganz schlecht läuft, geht's richtig doof aus oder so. Das ist, damit belastet man eben auch andere. Und dann, lügt man eben und sagt, alles gut. Laden läuft.
Ich verstehe das, aber das ist tatsächlich etwas, was ich nicht gut kann. Also ich bin eine von den Personen, von denen man wahrscheinlich sagt, ich glaube, das heißt so, dass das Herz auf der Zunge tragen, heißt es, glaube ich, ne? Mache ich nicht immer, aber dieses True Lies, was du sagst, dieses, um sich selbst zu schützen und den anderen auch zu schützen, ist für mich so eine Superkraft, die ich nicht habe. Ich habe mir das angearbeitet, aber es kostet mich immer noch richtig viel Kraft, das zu tun.
Vielleicht kannst du das ja viel besser, als du denkst. Deswegen muss ich jetzt mal eine Frage stellen, weil ich tick ja auch in die Richtung. Ich glaube aber, dass ich ein Gespür dafür habe, bei wem ich verhältnismäßig schnell aufmachen kann und kann eben meine Seele auf die Zunge legen oder mein Herzchen zeigen oder bei wem ich wirklich sofort True Lies mache und sage, nee, denjenigen belaste ich damit nicht oder sowas, das geht sie oder ihn nichts an und vielleicht machst du das eigentlich auch schon alles ganz gut.
Ich glaube, du hast recht, also wahrscheinlich hast du recht, also zum Beispiel im beruflichen Kontext fällt mir das viel leichter, das zu tun. Ich glaube, vielleicht habe ich den Eindruck, dass ich das nicht kann, weil ich inzwischen sehr gewählt die Menschen habe, die mich so umgeben, ja. Mit wem verbringe ich Zeit? Und ich verbringe Zeit mit Menschen, bei denen ich möglichst ich selbst sein kann.
Aber dann machst du doch alles richtig.
Ich mache nicht alles richtig, bist du des Wahnsinns?
Nein, dann machst du an dieser
Stelle auch irgendwo, ne?
Ja, dann machst du an dieser Stelle vieles richtig. Um es ein bisschen vielleicht zu relativieren und dann ist es nicht eine dir fehlende Superkraft, sondern du umgibst dich mit Menschen, die dir gut tun, du umgibst dich mit Menschen, die Marlene Marlene sein lassen und machst bei diesem ganzen Hokuspokus da draußen nicht mit. Das ist eine Superkraft.
Ich zitiere Stefan, geh mir aus dem Weg, ich werde jetzt gut.
Schön, ne?
Genau. Das war mit einer der letzten Sätze, glaube ich, aus
deiner
Folge, ne? Der allerletzte, ja.
Geh mir aus dem Weg ist auch der Titel. Das ist auch, also man hat ja auch manchmal auch dunkle Gedanken. Immer wenn man Mann sagt, meint man ja sich. Also ich habe ja auch manchmal so dunkle Gedanken, dann finde ich irgendwelche Leute auf der Straße doof, mit denen ich noch nie Kontakt hatte, nur weil sie irgendwie aussehen oder irgendwie fahren oder gehen oder sonst was machen. Und dann bin ich sofort in einem Vorurteil und dann erwische ich mich dabei, dass ich mich jetzt gerade nicht mag und hätte mit dieser Seele vielleicht doch beim Spiegel nochmal zu Hause stehen bleiben müssen. Wir gesagt haben, müssen wir doch mal gerade glatt streichen. Mit dieser Seele solltest du nicht rausgehen, Stefan. Und dann zu sagen, ich mache das jetzt ab jetzt anders, ich werde jetzt ein guter Mensch, was ein hoher Anspruch wäre, finde ich gut. Einfach netter sein zu den Menschen.
Ja.
Öfter mal anfangen mit Danke sagen, grüßen. Also das, ich bin immer so ein Grüß-August und ich quatsche auch alle voll. Also das, meine Familie rollt auch schnell mal mit den Augen, wenn wir irgendwo sind, weil ich jemand, der uns bedient oder jemand, der uns eben etwas gerade verkauft oder Leuten, die einfach vor uns in der Schlange stehen oder so. Ich quatsche die wirklich alle voll. Ich mache das total gerne.
Und stellst du auch Fragen?
Ja klar, geh voll in Kontakt, klar. Und dann denke ich, das tut denen bestimmt gut.
Ja.
Ja.
Sie, also Menschen zu sehen und sie wahrzunehmen, ja, ist auf jeden Fall immer gut. Und ich glaube, dass viele Menschen daran leiden, dass sie nicht gesehen werden. Ich glaube, ich hab wahrscheinlich ein ganz gutes Gespür für die Menschen und ich glaube, ich kann gut bemerken, wann jemand vielleicht bedürftig ist, etwas zu teilen und das vielleicht nicht tun würde, wenn der andere es nicht zulässt oder noch so einen Schubser gibt. Ne? Und das mache ich schon durchaus gerne. Ne? Also ich mag es auch, ich mag es von den Menschen zu erfahren, wie sie sind. Das, also ich interessiere mich dafür, wie Menschen so, wie sie ticken, was sie bewegt.
Was,
immer wieder interessant.
Was hältst du von der These, die mir jetzt so in den Kopf kommt, du magst es, von den Menschen zu erfahren, wie sie sind, hast du gesagt.
Mhm.
Und ich würde das jetzt umbauen in, ich leg dir das jetzt mal in den Mund, ich, Marlene, mag es, von den Menschen zu erfahren, wie wir sind, denn wenn ich viel über die Menschen erfahre, über uns Menschen erfahre, erfahre ich ja letzten Endes auch viel über mich selber und habe nochmal ein besseres und klareres Bild davon, wie es genau in meiner Mitte aussieht, zu der ich auch immer wieder gerne mal ein wenig zurückkehre, um dort bei mir zu sein, um von da aus dann wieder rauszugehen zu den Menschen.
Ja, ist eine These. Weiß ich nicht, würde ich glaube ich nicht unterschreiben.
Ey, ich fühle mich gerade voll klug, glaube, und weise und du zerreißt es.
Sorry.
Ey, du bist immer also, so ehrlich. Können wir nicht
ja,
mal...
Das tut mir leid. Ach, ja. Nein, tut mir nicht leid. Nicht. ich glaube, ich mag die, also es ist dann vielleicht so ein Spiegeln, ja? Ich mag von Menschen zu erfahren, wie sie anders ticken als ich. Aber in dem Wissen, es ist anders als ich, erfahre ich natürlich auch etwas über mich selbst, klar. Also in jeder Kommunikation, wenn man es zulässt und wenn du offen dafür bist, kannst du etwas über dich selbst erfahren. Du hast, ich weiß gar nicht, warst jetzt auch hier in der Folge, glaube ich, gesagt, krieg's gerade nicht mehr so ganz zusammen, dass ich die Welt nur beschreiben kann und erleben kann mit den Worten, die ich kenne. Mhm. Also meine Welt ist immer nur die Welt der Worte, die ich so habe. Und vielleicht ist das der Grund, warum ich gerne von anderen höre, weil die haben vielleicht andere Worte. Ne? Also von anderen Menschen zu erfahren, kann immer eine Horizonterweiterung sein. Ich kann immer etwas erfahren, was ich noch nicht weiß. Und ich bin ein Mensch, ich bin sehr neugierig. Ich möchte Dinge erfahren und wissen und Fragen stellen und von anderen Menschen lernen. Also Open Source ist etwas, das habe ich seit Stunde Null, ist das Teil meiner Persönlichkeit. Ne? Dinge zu teilen und zu erfahren, wie machen es andere und was kann ich vielleicht daraus lernen und damit tun. Ja?
Ich habe mal ein total tolles Kompliment bekommen und das ist schon ein bisschen länger her, aber ich freue mich da heute immer noch drüber. Das war in so einem Gespräch, wie wir das jetzt führen, nur ohne Mikrofone und ohne Zuhören. Und dann hat derjenige gesagt, das, was du da gerade gesagt hast, das war ein Gedanke, den kannte ich noch nicht. Ein Gedankengang, den kannte ich noch nicht. Und den kann ich ab jetzt in meinem Kopf gehen, weil der ist wirklich wunderbar. Und das hat mich gerade angereichert, weil den gehe ich ab jetzt öfter, wenn ich an diese Stelle komme. Und dann in meinem Auge, von meinem inneren Auge hat sich wirklich das Bild ergeben, so von seinem Gehirn, wo jetzt eine neue kleine Umweg oder eine neue Abkürzung oder ein neuer Weg ist, den er sich jetzt erschlossen hat, weil ich ihm diesen Satz geschenkt habe, so wie wir uns eben solche Sätze schenken oder solche Worte schenken, wie du das gerade beschrieben hast. Und deswegen sind tiefergehende Gespräche oder ernstere Gespräche oder reflektierende Gespräche einfach wertvoller als oberflächliche Gespräche.
Genau. Also ich möchte meine Welt gerne erweitern. Ich möchte, dass sie immer größer wird und dass ich mehr sehe und ich möchte auch mehr verstehen. Ich möchte Zusammenhänge verstehen. Und das geht nur, wenn ich ins Außen gehe und entweder Beobachtungen anstelle in der Natur, in meiner Umgebung oder eben mit Menschen spreche und deren Sicht der Dinge anhöre. Das ist natürlich dann auch gut, wenn man sich auswählt, mit wem verbringe ich denn da die Zeit und mit wem, wen lasse ich denn da jetzt mein Netzwerk erweitern sozusagen. Ja. Immer spannend.
Aber ich hatte gerade noch einen anderen Gedanken. Gut, dass mir das noch einfällt. Es geht ja über das Bereichern und über das Lernen von neuen Sichtweisen und neuen Sätzen darüber hinaus. Es gibt ja auch diesen schönen Satz, vielleicht auch ein bisschen traurigen Satz, das Wort, das dich heilt, das kannst du dir nicht selber sagen. Also wir sind im Grunde genommen, um vielleicht auch ganz zu werden oder heil zu werden, tatsächlich auch auf die Worte des Gegenübers angewiesen. Weil wir können uns das Wort, das uns heile macht, nicht selber sagen.
Weil geschlossenes System, das in irgendeiner Weise vielleicht nicht gut funktioniert, so wie es ist. Hm. Und darum muss etwas von außen kommen.
Genau, wir können uns ja auch nicht selber trösten. Also, sage ich jetzt mal so, vielleicht gibt es irgendwelche Psychologen, die gerade zuhören. Ihr könnt auch in die Kommentare reinschreiben, bla 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 bla. Nein, ich glaube...
Ich glaube, Kinder können das. Kinder können das. Kinder können sich selber trösten, also ohne anderen Mensch. Die nehmen dann irgendwas von außen vielleicht und trösten sich damit. Also es ist, glaube ich, schon möglich. Aber es muss etwas sein, was außerhalb von dem Menschen ist. Ja, also man braucht nicht ein menschliches Gegenüber, glaube ich. Das funktioniert schon.
Ich bin mir an der Stelle nicht sicher. Ich glaube, dass wir das Gegenüber brauchen, um ganz zu sein. Ohne, ich meine, kein abhängiges Brauchen und kein ständiges Brauchen. Aber der Mensch alleine ist vielleicht nicht Mensch. Uiuiui. Ui, ui.
Ja, vielleicht ist es jetzt auch meine komische Beobachtung, komische Beobachtung nicht, aber ich beobachte an meinen Kindern, die können sich trösten. Aber vielleicht ist es halt auch deswegen möglich, weil sie in einer Umgebung sind, die wir als Familie schaffen, wo es möglich ist, sicher zu sein und aufgehoben zu sein. Und das ist natürlich, hat natürlich was mit anderen Menschen zu tun, ne?
Ja, vielleicht bin ich bei dem Trösten auch falsch abgebogen. Man kann sich ja auch alleine entspannen. Also es gibt ja Sachen, die kann man alleine, aber ganz werden, heil werden oder so durch das erlösende Wort, ich glaube, das geht nur von außen. Das möchte ich weiter glauben.
Lass ich dir auf jeden Fall.
Sehr schön.
Ja, irgendwie haben da die Sätze, die ich rausgesucht hatte, ganz gut zu dem gepasst, wie unser Gespräch so gelaufen ist, hatte ich das Gefühl.
Und hat uns beide zu Themen geführt, die uns im Sinne der Nachhaltigkeit oder der Gerechtigkeit oder des Menschseins oder so auch irgendwie als Typen verbindet.
Ja.
Dann machen wir jetzt einen Haken dran an diesem sonnigen Dienstag. Das musste ich gerade tatsächlich überlegen, was wir einen Wochentag haben. Und starten in die zweite Tageshälfte. Danke, dass du da mitgemacht hast, Marlene, bei meinem kleinen Projekt.
Ja, hat viel Spaß gemacht. Ich war ganz neugierig, wie es läuft. Und ja, ich bin gespannt, was du jetzt auswählst von dem, was wir so besprochen haben. Und wie es dann so wird tatsächlich, ist dann nochmal zu hören.
Ich habe jetzt Bedürfnis, dich zu fragen, wie geht's dir denn jetzt?
Mir geht's gut. Und zwar ernst gemeint. Ich mag solche Gespräche. Ich mag Gespräche, die in die Tiefe gehen, und das haben wir getan. Wie gesagt, Smalltalk ist einfach nicht mein Ding. Dafür finde ich meine Lebenszeit zu wertvoll. Und ich mag Gespräche, die von einem zum anderen führen und dann mal wieder einen Abzweig nehmen und dann eine überraschende Wendung nehmen und dann ist man bei einem ganz anderen Thema und guckt dann einfach mal, wo man rauskommt. Und ja, genau das ist ja die Idee von deinem Podcast. Und ja, das passt zu mir und ich mag das. Also von daher, ich habe mich in unserem Gespräch aufgehoben gefühlt.
Sehr schön, sehr schön. Dann lass es dir weiter gut gehen. Pass ein bisschen auf Marlene auf. Das kann nämlich keiner so gut wie Marlene. Und
das ist so.
Wie gesagt, schön, dass du mitgemacht hast. Und natürlich Dankeschön an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich das Gespräch zwischen Marlene und mir angehört haben. In der jetzt mittlerweile sogar schon 17. Episode. Drei kommen noch. Und habt alle eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.
Ciao.
Geh mir aus dem Weg. Ich werde jetzt gut.